Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier bei der katholischen Citykirche Wuppertal und ich freue mich, wenn Sie am 9. Juli im Jahr des Herrn 2025 live dazugeschaltet haben. Wir schreiben nach dem jüdischen Kalender heute den 13. Tammuz, 5785 seit Erschaffung der Welt. Und da sind wir schon fast mitten im Thema mit der Erschaffung der Welt, denn darum geht es heute. Das Thema lautet heute Gott und das Ebenbild vom Schöpfungsauftrag des Menschen. Natürlich sind wir kurz vor den Sommerferien, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Viele fahren in den Urlaub. Manche fliegen in weit entfernte Gegenden, manche bleiben hier, machen Wanderurlaub. Aber oft geht es eben darum, in die Natur zu fahren, die Schöpfung zu erleben. Und die alles entscheidende Frage ist doch, wie gehen wir Menschen damit um? Und welchen Auftrag haben wir aus christlicher und vielleicht auch aus jüdischer Sicht da bekommen, wie wir in dieser Schöpfung umgehen sollen? Dieses große Thema, macht euch die Erde untertan. Was bedeutet das eigentlich? Das wird das Thema des heutigen Tages sein. Sie können sich hier live in das Webinar zuschalten, wenn es der 9. Juli 2025 ist, gegen 19 Uhr. Dann nutzen Sie den Link www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie hier live dabei und könnten, so Sie denn wollen, per Handhebefunktion sich hier einschalten und die eine oder andere Frage stellen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Dort können Sie die Kommentarfunktion nutzen. Die versuche ich so mit einem Auge im Blick zu behalten. Wenn ich da was übersehe, würde ich aber später auf die Kommentare entsprechend eingehen. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube veröffentlichen. Dort hat die katholische Citykirche Wuppertal einen eigenen YouTube-Channel, Kat Citykirche Video. Und in diesem YouTube-Channel gibt es eine eigene Playlist für die Glaubensinformationen, wo wir alle Glaubensinformationen, die wir je gestreamt haben, entsprechend versammelt haben. Zu dieser Playlist kommen Sie übrigens direkt, wenn Sie diesen QR-Code über meiner Schulter hier einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Aber wir veröffentlichen auch den Audiomitschnitt als Podcast. Den können Sie sich anhören unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den Podcast-Glaubensinformationen mit den jeweils aktuellen Folgen, aber auch den RSS-Feed, den Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl einfügen können. Die Glaubensinformationen finden Sie dort aber auch als eigenen Stream. Dann können Sie die abonnieren und bekommen so jeweils die frischen und aktuellen Folgen automatisch in Ihre Timeline gespielt. Natürlich freue ich mich, wenn Sie mir ein Sternchen dalassen oder einen Daumen hoch und wenn Sie uns hier weiterempfehlen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt, natürlich können Sie mir eine E-Mail schreiben. Wenn Sie Rückfragen haben, theologische Fragen allgemeiner Natur, Themenwünsche oder auch Feedback generell zu der Sendung haben, dann nutzen Sie die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese E-Mail kommt unmittelbar und direkt bei mir an. Ich verspreche wirklich, jede ernst gemeinte E-Mail zu beantworten. Wenn die Antwort etwas auf sich warten lässt, hängt das damit zusammen, dass manchmal das Mailaufkommen etwas höher ist. Dann grämen Sie sich nicht, wenn Sie den Eindruck haben, dass so gar keine Antwort kommt. Es kann, wie gesagt, manchmal etwas dauern. Dann kann es natürlich sein, dass die Mail mal verloren gegangen ist oder im Spamfilter gelandet ist. Dann bitte ich Sie, mir einfach noch einmal neu zu schreiben. Eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Heute lautet das Thema, ich habe es vorhin schon erwähnt, Gott und das Ebenbild vom Schöpfungsauftrag des Menschen. Darum soll es heute gehen. Und natürlich habe ich schon gesagt, die anstehenden Ferien bedingen nicht nur dieses Thema, sondern es ist auch die letzte Glaubensinformation vor unserer kleinen Sommerpause. Nach der Sommerpause geht es mit frischen Themen weiter, darunter eine ganze Reihe von Themen, die Sie sich gewünscht haben. Ich konnte leider nicht alle Themen für die nächste Saison berücksichtigen, aber natürlich geht kein Thema verloren. Die kommen in die große Liste, denn ich gehe davon aus, dass auch nach der nächsten Saison es weiter Glaubensinformationen geben wird. Und wer weiß, vielleicht füge ich dort doch mal eine Glaubensinformation spezial ein. Gerade gestern hat mich eine E-Mail erreicht mit sehr interessanten Themen, die wir aber vielleicht auch in einer Art Glaubensinformation spezial über das Jahr einmal behandeln können, quasi außerhalb der Reihe. Jetzt aber kommt erstmal Sommerpause und die letzte Glaubensinformation vor der Sommerpause Ja, die ist schon mal wie so eine kleine Gala, so ein bisschen humorig manchmal, so ein bisschen launig oder eben mit Blick auf die anstehenden Ferien. Ich erwähnte es vorhin. Denn die Schöpfung liegt vor uns und wir fahren mit dem Auto und dem Flugzeug fliegen wir, manche vielleicht auch mit dem Schiff in die schöne Natur. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, manche werden auch mit dem Fahrrad dorthin fahren. Ja klar. Sind Fahrradfahrer jetzt automatisch die besseren Menschen, weil sie der Schöpfung näher sind? Meistens jedenfalls. Meistens. Wenn die aber einen Akku dran haben, so ein Akku will auch entsorgt werden. Und wenn man downhill mit dem Mountainbike durch die Alpen brettert, dann verdichtet man dort auch den Boden. Also das Fahrrad ist nicht automatisch die bessere Wahl. Oft schon, aber nicht automatisch. Wie auch immer, Sie merken, wenn wir Menschen die Natur betreten, wird die Natur sich verändern. Wenn wir Menschen in die Natur gehen, bleibt die Natur selten so, wie sie einmal war. Die Natur in der Frühzeit des Menschen war etwas, das dem Menschen wild und ungezähmt begegnete. Und der Mensch fing an, die Natur zu kultivieren. Kultur verbinden wir heute mit Kunst und so weiter. Kultur war ursprünglich die gezähmte Natur, die der Mensch sich verfügbar gemacht hatte, die er der wilden Natur abgerungen hatte, um sie zu zähmen. Das ist der Hintergrund. Und wie kommt der Mensch dazu? In der christlichen und jüdischen Tradition spielt dort natürlich das Buch Genesis, der Schöpfungsbericht, eine besondere Rolle. Vor allen Dingen mit dem, ja vielleicht schon fatal zu nennenden Satz, macht euch die Erde untertan. Und da scheint doch irgendwie ein Freibrief gegeben zu sein, dass wir die Erde ausbeuten können, dass wir tun lassen können, was wir wollen. In God's own country, die USA, die sich ja für Gottes eigenes Land halten, da kann man sicherlich sehr geteilter Meinung drüber sein, feiert das ja gerade fröhlich Urständ, dass man die Natur wieder ausbeutet nach Strich und Faden. Man ahnt, dass das nicht gut gehen kann. Aber weil man sich ja dort sehr oft auf die Bibel beruft, kommt natürlich dieser Satz immer, Gott hat uns doch erlaubt, macht euch die Erde untertan, beherrscht sie. Und das ist natürlich ein guter Anlass, mal genauer drauf zu gucken, ist das wirklich damit gemeint? So begeben wir uns in dieser letzten Glaubensinformation kurz vor der Sommerpause auf eine kleine Reise und fragen mal, Gott und sein Ebenbild. Wie passt das zusammen? Wie hängt das zusammen? Und natürlich beginnen wir im sogenannten ersten Schöpfungsbericht, der doch der Sache nach eher ein Gedicht ist. Ich blende Ihnen den Text einmal ein und dann trage ich den vor und dann werde ich sicherlich auch darauf zu sprechen kommen, warum ich glaube, dass das eben eher ein Schöpfungsgedicht ist. Hier sehen Sie den Text schon und nach der Einheitsübersetzung lautet er so: Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über die Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren, der Art nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, nach uns als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hat, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Soweit der sogenannte erste Schöpfungsbericht, der, ich habe es schon erwähnt, bei näherer Betrachtung kein Bericht ist, sondern ein Gedicht aus 7 Strophen, die einen sehr identischen Aufbau haben. Der Einfachheit halber könnte man sagen, Gott erschafft etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend und es wird Morgen, ein Tag. Das ist das Schema, das so durchgeht, 6 Tage lang, bis Gott am siebten Tag ruht. Eine sehr strenge Ordnung in diesem Gedicht, die im Tiefsten erstmal das Signal sendet: Diese Welt ist kein Chaos, sie ist Kosmos, sie ist berechenbar. Ja, dieser Schöpfungsbericht ist wahrscheinlich während des babylonischen Exils entstanden, als Gegenentwurf zu einem Chaosbericht, dem Gilgamesch-Epos, in dem die Götter ihre Klingen kreuzen, Funken sprühen und die Welt geht aus dem Chaos hervor. Nein, der Gott Israels, an den auch die Christen glauben, ist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Er hat seiner Schöpfung Berechenbarkeit, Verlässlichkeit eingepflanzt. Ja, wir können auf die Sekunde genau berechnen, wann morgen die Sonne aufgehen wird. Das wird keine Überraschung sein. Das ist die erste Botschaft dieses Schöpfungsberichtes. Und wer immer hingeht und jetzt kreationistisch denkt, das steht doch so in der Bibel. Gut, man muss dann immer weiterblättern. Wir haben ja noch einen zweiten Schöpfungsbericht, den schauen wir uns gleich an. Der läuft schon etwas anders. Aber man darf eben auch nicht übersehen, hier handelt es sich um ein Gedicht. Auch wenn schon erstaunlich ist, dass die innere Logik dieses Gedichtes mit dem, was wir von der Naturwissenschaftler wissen, ja doch sehr nahe kommt, zumindest in den Abläufen. Bemerkenswert ist allerdings freilich, das Licht selber erscheint hier als Geschöpf und nicht als göttlich. Das ist auch schon etwas, was bemerkenswert ist. Gott selber ist noch gar nicht Licht. Das Licht verdankt sich einem Schöpfungsakt Gottes. Viel könnte man jetzt hier darüber sagen, zum Beispiel auch, dass sowohl im Judentum als im Christentum der Tag ja nicht mit der Mitternacht beginnt, wie wir es heute in unserem kalendarischen System und in unserer kalendarischen Denkweise haben, sondern mit dem Einbruch des Abends. Es heißt ja, es wird Abend, es wird Morgen ein Tag. Und darauf geht der alte Brauch zurück, dass Feste mit dem Einbruch der Dunkelheit des Vorabends beginnen. Wir sind zwar mitten im Sommer und ich will jetzt noch nicht weihnachtliche Gefühle wecken, aber der Heiligabend ist eben der Abend vor dem 25.12., kalendarisch der 24. Der Nikolausabend ist der Abend vor dem 6. Der Martinsabend ist der Abend vor dem 11.11. und so weiter und so weiter. Und auch die Osternacht beginnt ja nach Einbruch der Dunkelheit am Samstagabend, der aber dann schon in den Sonntag hineinführt. Das geht hier auf diesen sogenannten ersten Schöpfungsbericht zurück, weil dort eben steht, es ward Abend, es ward Morgen, ein Tag. Der Tag beginnt mit dem Abend. Aber das Thema heute lautet ja Gott und das Ebenbild vom Schöpfungsauftrag des Menschen. Und wir sehen ja hier gerade, und ich blende Ihnen den Text der Vollständigkeit halber nochmal ein, dass Sie den auch sehen können, dass Sie den vor Augen haben. Da ist ja hier am sechsten Tag wird ja zuerst, also am fünften Tag werden die Tiere des Meeres und der Luft erschaffen, am sechsten Tag dann die Tiere des Landes. Und schlussendlich ebenfalls am sechsten Tag, also nicht als eigenes Schöpfungswerk an einem eigenen Tag, sondern inmitten der Schöpfung allen Lebendigen, allem, was Lebensatem hat, wie es da heißt, dorthin wird der Mensch hineingesetzt. Das alleine ist schon eine gewisse, man kann nicht sagen Relativierung, aber der Mensch steht nicht einfach über der Schöpfung. Er ist Teil der Schöpfung. Er ist in dem Sinne noch nicht mal die Krone der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung ist der Ruhetag, der siebte Tag. Der Mensch ist das Ziel, auf das die Schöpfung hier gewissermaßen hinläuft, gerade weil er als Qualitätsmerkmal eben hat, dieses Lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und da kann man jetzt lange darüber diskutieren. Was heißt das? Hatte Gott eine Idee vom Menschen, die er jetzt hier umsetzt? Ist der Mensch Gott gleich? Dagegen spräche, dass hier eben steht, er soll nur ähnlich sein, nicht gleich. Ein wichtiger relationaler Unterschied. Der Mensch ist nicht göttlich, er ist Gottes Geschöpf. Er partizipiert am göttlichen Schöpfungswerk, weil er von Gott gleich einen Auftrag bekommt. Deswegen muss eine gewisse Gottähnlichkeit schon gegeben sein, damit er das Werk Gottes überhaupt ausführen kann. Und dann steht hier eben der Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Ah, da steht noch nichts von Herrschen. Sie sollen walten, also aufpassen. Das ist erstmal der allererste Schöpfungsauftrag, den der Mensch bekommt. Dann wird nochmal erwähnt in Vers 27, Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Und jetzt wird das wiederholt in einem Chiasmus. Also Chiasmus ist eine Sprachform, die nach dem Muster A, B, B, A läuft. Die Satzteile werden also in Form eines X beziehungsweise des griechischen Buchstaben Chi, der sieht aus wie ein deutsches X, deswegen heißt das Chiasmus. Und da steht in der Mitte, sehr betont dann, dass der Mensch Bild Gottes ist. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Das ist ganz wichtig, weil sie sicherlich auch in ihren Köpfen haben, er erschuf ihn als Mann und als Frau. Das hat Luther mal so übersetzt und das ist dadurch in viele Übersetzungen über viele Jahrhunderte auch in die Köpfe eingesuppt. Und dann entsteht diese Binarität als Mann und als Frau erschuf er ihn. Das geben aber die Urtexte nicht her, der Hebräische nicht und auch die griechische Übersetzung nicht. Da stehen sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, wie jetzt hier in der Einheitsübersetzung von 2016, Adjektive. Gott erschuf den Menschen männlich und weiblich. Und das ist sehr, sehr deuteroffen. Männlich und weiblich kann heißen, ja, es gibt eine männliche Komponente und eine weibliche Komponente. Es könnte aber auch heißen, dass der Mensch, denn Gott erschuf den Menschen, ist ja Singular, in sich immer männlich und weiblich ist, quasi angelegt als Spektrum. Und das einzelne Individuum sortiert sich auf diesem Spektrum zwischen den Polen männlich und weiblich ein, mal mehr männlich, mal mehr weiblich und mal irgendwo in der Mitte. Heute würde man sagen, divers, dass man das gar nicht so eindeutig feststellen kann. Beide Deutungen sind möglich. Und wenn man die modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu Rate zieht, dann stehen die nicht gegen diesen ersten Schöpfungsbericht. Wenn man dann immer mit Werf hingeht und sagt, da steht doch als Mann oder als Frau, schuf er ihn. Nein, das steht gerade nicht in den Urtexten. Da stehen diese Adjektive. Und ob diese Adjektive für eine Binarität sprechen, männlich und weiblich als zwei unterschiedliche und voneinander zu differenzierende Komponenten, oder ob sie ein Spektrum andeuten, der Mensch, Singular, steht hier, ordnet sich auf diesem Spektrum ein, darüber kann man exegetisch diskutieren. Man kann sich also den Schaum vom Mund nehmen und sagen, ja, der erste Schöpfungsbericht ist da sehr deuteroffen für viele, viele Interpretationen. Man kann die Bibel weder in die eine noch in die andere Richtung so einfach in Anspruch nehmen. Wir haben also hier, dass der Mensch dem Bild Gottes nachgeschaffen ist. Und dieses Bild Gottes ist offenkundig von einer Fülle geprägt, so wie ja auch Gott selbst die Fülle in sich ist und nicht einfach auf einen Punkt zu bringen ist, der ist so oder der ist so. Vielleicht ist Gott in sich, in seiner Fülle, gerade in dieses Spektrum hinein, hat sich da hineingelegt, wenn er den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat. Denn sowohl das Weibliche wie das Männliche, männlich wie weiblich, müssen ja in Gott ihren Ursprung haben. Beides ist dort hineingelegt und das einzelne Individuum ordnet sich auf diesem Spektrum ein. Aber wichtig ist immer noch, er ist Gott ähnlich, nicht Gott gleich. Das ist das Entscheidende. Aber er partizipiert offenkundig mehr als die anderen Geschöpfe an dem göttlichen Genius, vielleicht an dem Logos, an der Verstandesbegabtheit. Gott segnet den Menschen, er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Plötzlich wird aus dem Individuum eine Mehrheit. Die ist natürlich notwendig, damit eine Vermehrung stattfinden kann. Seid fruchtbar und mehrt euch. Vielleicht mal bis hierhin, weil diese Stelle zumindest für das katholische Verständnis von Ehe ganz entscheidend ist. Nicht das Thema des heutigen Abends, aber es lohnt sich, da mal hinzugucken. Auch über das katholische Eheverständnis kann man trefflich diskutieren. Natürlich kann man das und vielleicht muss man das auch. Aber derzeit geht das katholische Eheverständnis in einem wichtigen Punkt. Wir sprechen von vier Wesenseigenschaften, die da wären. Die Monogamie, man kann nur mit einem Menschen gleichzeitig verheiratet sein. Die Ehe gilt, bis dass der Tod sie scheidet. Die Treue in guten wie in schlechten Tagen. Und die Offenheit für Kinder, und die geht hier drauf zurück, auf dieses seid fruchtbar und mehret euch. Dieses seid fruchtbar und mehret euch ist Teil des göttlichen Schöpfungsauftrages. Und daraus schließt die katholische Kirche in ihrer noch geltenden, gegenwärtigen Lehre, dass nur Menschen heiraten können, die Kinder hervorbringen können und wollen. Die selbst Kinder zeugen und gebären, hervorbringen können und wollen. Da, wo der Kinderwunsch faktisch ausgeschlossen wird, kann keine Ehe zustande kommen. Das mag sein, weil einer der Ehepartner von vornherein sagt, ich will keine Kinder. Es kann aber auch sein, dass die Natur halt so angelegt ist, dass ein Paar keine Kinder bekommen kann. Das gilt für heterosexuelle Paare. Auch da ist es durch bestimmte Umstände der Fall, dass ein Paar keine Kinder bekommen kann oder dass der Zeugungsakt nicht stattfinden kann, dann kann ein solches Paar de facto nicht heiraten. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist das von vornherein ausgeschlossen. Ja, die können die Natur überlisten, die können Kinder adoptieren, die können wunderbare Eltern sein. Aber sie können nach allem, was wir heute wissen, und das scheint sich auch in Zukunft nicht zu verändern, kann gleichgeschlechtliche Paare selbst keine Kinder zeugen. Und das ist der Grund, warum gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten können. Gilt für heterosexuelle Paare, bei denen das nicht geht, genauso. Ob das als Begründung reicht, das weiß ich nicht. Darüber kann man diskutieren, aber das ist die Begründung. Ob das dann gleichzeitig schon reicht, dass man dann da irgendwo immer Defizite sieht und dann von Segnungen absieht und sowas, da glaube ich, muss die Kirche intensivst drüber nachdenken. Denn dass hier die Rückführung auf den Schöpfungsbericht, auf den Schöpfungsauftrag, fruchtbar zu sein und Nachkommen in die Welt zu setzen, ist das eine. Daraus aber etwas Defizitäres abzuleiten, wenn das nicht der Fall ist, ist das andere. Und wie geht man dann damit um? Also da glaube ich, ist der Heiligen Römischen Kirche katholischer Provenienz einiges ins Stammbuch geschrieben, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das Thema des heutigen Abends lautet aber vom Schöpfungsauftrag des Menschen. Und dieser Schöpfungsauftrag ist eben, seid fruchtbar und ehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Unterwerft die Erde. Macht sie euch untertan in anderen und Übersetzungen. Dieses Unterwerfen ist doch ein gewaltsamer Akt. Können wir die Erde nicht ausbeuten? Gott erlaubt es, sagt ihr. Ja, könnte man so meinen, wenn man das aus dem Zusammenhang herausreißt. Denn dieses Unterwerfen bedeutet ja auch immer, dass man für das Unterworfene Verantwortung trägt. Der Mensch wird hier als Herrscher eingesetzt über die Schöpfung. Und er soll über die Schöpfung walten wie ein guter Herrscher. Der Mensch ist eine Art König der Schöpfung, der, weil er Gott ähnlich ist, in seinem Auftrag die Erde zum Guten verwalten soll. Und das wird ja schon in der Folge hier ausgeführt. Seid fruchtbar und mehret euch Schritt 1, füllt die Erde Schritt 2, unterwerft sie. Das heißt auch, die Natur ist wild, macht sie urbar, ringt der Natur Ackerland ab. Später wird der Adam und die Eva ja den Auftrag bekommen, ringt der Erde das Brot ab, das ihr braucht. Dafür muss man die Natur urbar machen. Das passiert nicht durch fromme Gebete, das passiert durch harte Arbeit. Das ist Auseinandersetzen, Ringen mit der Schöpfung. Das ist schon was, was mit Unterwerfung zu tun hat, aber nicht mit Ausbeutung. Das ist der entscheidende Punkt. Man soll die Natur pflegen und hegen, beackern. Man soll walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Das heißt, das Unterwerfen ist kein Freibrief zur Tyrannei, zur Ausbeutung, sondern es ist die Partizipation an einem Herrschaftsakt, der sicherlich mit Krafteinsatz erfolgt. Um einen Acker zu bestellen, muss man schon einiges einsetzen. Man muss der Erde die Frucht manchmal auch abbringen. Etwas anderes ist es, die Erde zu verwüsten. Der Mensch wird hier eingesetzt als Stellvertreter Gottes, als jemand, der am Schöpfungsauftrag an der Schöpfung partizipiert. Es heißt am Anfang des Schöpfungsberichtes, dass die Erde wüst und leer war. Hier, die Erde war wüst und leer. Wir, wüst und wirr. Da steht im Hebräischen das schöne Wort Tovevo. Das Wort Tovabohu kommt daher. Dahin soll der Mensch die Schöpfung nicht führen. Er soll sie nicht in den Urzustand zurückführen, in dem eine wüste Wirrnis dort entsteht, eine Ödnis und dergleichen, sondern er soll sie hegen und pflegen und damit am Schöpfungswerk Gottes mitwirken. Er soll walten über sie. Er ist ein Verwalter. Das meint es, wenn er die Erde beherrschen soll. Auch ein König. Ein Antiker zumal beherrscht sein Volk, aber ein guter König beutet sein Volk doch nicht aus, dann wird es ja Aufstände geben. Und die Natur steht gegen den Menschen auf. Wir leben in Zeiten, wo das Klima durch Hitzewellen, durch Sturzfluten, durch vieles andere, man hat es gerade in Texas gesehen, wie schnell das passieren kann, wieder mal. Wir haben in Deutschland vor einigen Jahren die großen Flutkatastrophen gehabt. Die Natur sucht sich ihre andere Wege, wenn man mit ihr umgeht, wie ein König mit einem wie ein tyrannischer König mit einem Volk umgeht, da wird er Aufstände produzieren. Ähnlich macht das die Natur. Ein guter König, der sein Volk beherrscht, wird zum Wohle des Volkes herrschen, er wird es hegen und pflegen. Und das ist der Auftrag. Die Frage ist also, was heißt herrschen? Herrschen heißt offenkundig walten, hegen und pflegen. Interessant ist, dass Gott hier im sogenannten ersten Schöpfungsbericht, und ich betone noch einmal, der ist ja eigentlich ein Schöpfungsgedicht, den Menschen segnet, ihm die Erde, ich sage jetzt, anvertraut und damit überträgt zur weiteren Pflege. Und jetzt spricht Gott hier in Vers 29, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchten tragen mit Samen darin, euch sollen sie zur Nahrung dienen. Das ist doch bemerkenswert. Die ersten Menschen waren offenkundig Veganer, nicht nur Vegetarier. Die waren Veganer. Die dürfen sich von dem Grün der Erde, von den Früchten der Bäume und von den Samen ernähren. Von Fleischverzehr ist hier an dieser Stelle nicht die Rede. Das wird erst nach der noachitischen Flut der Fall sein. Als die Arche gelandet ist und Gott seinen Schöpfungsauftrag erneuert mit dem, Achtung, Regenbogen in den Wolken. Das ist das Bundeszeichen Gottes, das Zeichen des ersten Bundes Gottes mit den Menschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele vermeintliche Christen, die sich über den Regenbogen so aufregen, das nicht wissen können, dass das ein uraltes Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen ist. Ich weiß nicht, warum Menschen immer einen Regenbogen tragen. Ja, ich weiß, dass das aus der Queerszene kommt. Aber in zutiefst kann man doch nicht gegen den Regenbogen sein, ohne dass man sich gegen den allerersten Bund Gottes mit den Menschen stellt, den noachitischen Bund, dessen Zeichen doch der Regenbogen ist. Und da, im Zeichen dieses ersten Bundes, bekommt der Mensch die Erlaubnis, auch das Fleisch von Tieren zu essen, weil die Erde ja noch verwüstet ist. Da ist ja noch nichts und bis da etwas wächst, muss ja der Mensch erstmal den Boden beackern. Er muss ihn urbar machen. Da bekommt der Mensch die Erlaubnis zum Fleischverzehr nach der noachitischen Sintflut. Und im selben Zusammenhang heißt es, die Tiere werden Angst vor dir haben. Das ist das, die Zeit, in der wir Zeit leben. Eine Zeit, in der die Tierwelt Angst vor den Menschen hat. Der paradiesische Urzustand der ersten Schöpfung, der Urschöpfung ist, dass der Mensch als Teil der Schöpfung, als Teil der Welt mit den Tieren lebt. Er wird ja am selben Tag wie die Landtiere geschaffen. Er ist Teil dieser belebten Welt. Und es heißt ja in diesem ersten Schöpfungsbericht noch etwas Bemerkenswertes. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein. Allen Tieren, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung, und so geschah es. Das heißt, die Tiere bekommen dieselbe Nahrungsquelle. Und interessant ist eben hier diese Bemerkung, und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat. Der Lebensatem, die Nefesh, die Ruach Gottes, ist das, was in uns atmet. Wir bezeichnen es als Heiligen Geist. Er kommt von Gott. Er ist Gott. Gott wohnt in diesem Atem in uns. In der Dreifaltigkeitslehre wird er als die dritte Person Gottes erfasst und beschrieben. Und hier wird etwas Bemerkenswertes gesagt. Nicht nur der Mensch atmet, die Tiere atmen auch. Auch sie sind beseelte Wesen. Das lateinische Wort für Seele, Anima, der Heilige Geist, wird ja auch als Hospes Animae beschrieben, als Gast der Seele. Und nicht ohne Grund heißt es im Englischen, ja, was die Bezeichnung für Tier ist, Animal. Da steckt ja Anima drin. Das heißt, hier auf dieser Stufe ist der Mensch nicht als Tyrann über die Schöpfung eingesetzt, sondern als Gleicher oder als Erster untergleichen, der, weil er gottähnlich ist und damit den Logos hat, zur Vernunft und zum Verstand bereit ist und den zu gebrauchen, dass er, weil er diese Begabung des Verstandes hat, die Schöpfung im Auftrag Gottes verwalten soll. Eben nicht ausbeuten, das ist der entscheidende Punkt. Wie sehr Gott den Menschen als Statthalter, denn als Tyrann sieht, macht dann der zweite Schöpfungsbericht deutlich. Und da sind wir in Genesis 2,4. Und es ist schon bemerkenswert, dass diese beiden Schöpfungsberichte nicht aufeinander aufbauen, auch nicht dasselbe nochmal mit anderen Worten beschreiben, sondern einer gänzlich anderen Erzählweise entstammen. Der erste Schöpfungsbericht, der ja wie gesagt eigentlich ein Schöpfungsgedicht ist, schildert dieses 6/7-Tagewerk. Gott tritt als Macher, als Architekt auf, der hängt quasi die Lampen an den Himmel, der trennt Wasser und so weiter, der schafft Räume. Er agiert also quasi als Architekt, der eine Schöpfung baut. Im zweiten Schöpfungsbericht ist die Welt irgendwie immer schon da und Gott ist ein Gärtner, der diese Schöpfung beackert. Und das ist gut und richtig und wichtig, dass wir diese beiden Schöpfungsberichte haben, weil der zweite Schöpfungsbericht, der eine gewisse Eigenständigkeit hat, den ersten quasi interpretiert. Was heißt es denn, über der Welt zu herrschen? Und den schauen wir uns mal an. Da sind wir in Genesis 2, die Verse 4 bis 25. Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott der Herr hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Hier sehen Sie schon, der Autor dieses Textes hat ja Vorauswissen. Er weiß, der Mensch wird kommen. Und die Wirrnis und Ödnis der Erde liegt darin, Gott hat es halt noch nicht regnen lassen. Das ist das, was Gott macht. Der Mensch kann es nicht regnen lassen. Nur Gott kann es. Aber der Mensch, der den Erdboden beackert, war noch nicht da. Und hier sehen Sie etwas Wunderbares, Damit auf der Erde die Erde lebensfähig ist, muss Gottes Gabe, hier der Regen, und die menschliche Arbeit, den Acker zu beackern, zusammenkommen. Gott und Mensch müssen zusammenarbeiten. Das wird hier in einer wunderbaren, nahezu poetischen Weise geschildert. Aber es hat weder geregnet, noch hat der Mensch seinen Auftritt gehabt. Deswegen ist alles noch brach. Aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Erdbodens. Da formte Gott der Herr den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen. Der Name des ersten ist Pishon, der ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo es Gold gibt. Das Gold jenes Landes ist gut. Dort gibt es Bdelliumharz und Karneolsteine. Der Name des zweiten Stromes ist Gihon. Er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der Name des dritten Stromes ist Tigris. Er ist es, der östlich von Assur vorbeifließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott der Herr nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Dann gab Gott der Herr den Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Gott der Herr formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Waldes und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das ist der berühmte zweite Schöpfungsbericht, wo die Erde nicht wie eine Architektur entwickelt und erschaffen wird, sondern wo man sich die Welt eher als Garten vorstellt. Und das klassische Vorbild, das hier wahrscheinlich prägend war und die Autoren, die das aufgeschrieben haben, wahrscheinlich im babylonischen Exil, hatten solche Gärten massenhaft vor Augen. Es gab nämlich im damaligen Babylon viele solcher Gärten. Die hatten oft einen viereckigen Grundriss. Da gab es Bäche drin und Gewässer, die oft aus vier Himmelsrichtungen fließen, die vier Flüsse, die wir haben. Es wurden Bäume gepflanzt, die mitten waren besonders gestaltet. Hier stehen ja in der Mitte zwei Bäume, nämlich einer der Erkenntnis von Gut und Böse und der andere, das wird der Baum des Lebens sein. Das wird erst ein Kapitel später erklärt. Fun Fact am Rande. Gott macht hier darauf aufmerksam, der Baum des Lebens ist außen vor. Den lässt er quasi außen vor. Da verbietet er in Genesis 3, davon darfst du nicht essen, damit du nicht Herr über Leben und Tod und so wie wir wirst. In den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse belegt er mit einer Sanktion, die dann ein Kapitel später gebrochen wird. Die Menschen sind aber ja noch unmündig. Kann, wo sie die Erkenntnis von Gut und Böse noch nicht haben, es schlimm sein, dass sie dieses Gebot übertreten, wo sie doch auch gar nicht wissen, dass das böse ist? Diese Erkenntnis werden sie erst haben, wenn sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Diese Geschichte ist mit einem wunderbaren Augenzwinkern belegt. Der Mensch ist noch wie ein kleines Kind, der die Welt entdeckt. Der Mensch entdeckt die Welt hier. Und er fängt an, die Dinge zu benennen, wie es heute in der Entwicklungspsychologie bekannt ist, dass ein kleines Kind anfängt, Dinge mit Namen zu belegen. Ja, am Anfang sind das manchmal Gaga, Dada, Bibi-Namen und so weiter. Und irgendwann wird unsere Sprache prägend und dann gibt es einen Common Sense, wie Dinge benannt werden. Aber indem wir Dinge benennen, machen wir sie verfügbar und können wir darüber kommunizieren. Das ist die Partizipation am Schöpfungsakt. Gott erschafft die Dinge und der Mensch benennt sie. Gott lässt es regnen, der Mensch beackert das Feld. Und immer sehen wir die göttliche Gabe und der menschliche Teil kommen zusammen, damit die Schöpfung wirkt. Auch in dieser Geschichte gibt es ursprünglich nur einen Menschen. Da gibt es noch keine Komplementarität. Interessant ist, dass dieser Schöpfungsbericht aber auch die Komplementarität dann entwickelt und die hier etwas schärfer formuliert ist als im ersten Schöpfungsbericht, wo wir ja diese Idee, die potenzielle Idee eines Spektrums zwischen männlich und weiblich haben, wird hier schon die Ureinheit des Menschen geteilt, indem Gott aus seiner Seite, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wir haben den einen Menschen und Gott teilt den jetzt, sodass zwei komplementäre Hälften entstehen. Und das ist schon eher am binären Modell, wobei dann die eine Hälfte Frau genannt wird, die andere Hälfte Mann. Im Hebräischen übrigens viel schöner als im Deutschen. Ish, Mann, und Isha, Frau. Da sieht man die Komplementarität noch drin. Man könnte es im Deutschen, es ist aber schwer, es ist nicht so ganz gutes Deutsch, Mann und Männin nennen. Aber wer will schon so sprechen? Vielleicht auch Mensch und Menschin oder so. Dann könnte man diese hebräische Idee nachbilden, dass es hier auch nicht zwingend um eine Dichotomie geht, sondern der Mensch ist als Einzelindividuum nicht mehr ganz. Er ist immer auf der Suche nach seinem ergänzenden Puzzleteil. Das ist die Idee. Im Menschen wohnt eine Sehnsucht inne, die sich in einem Gegenüber erfüllt. Und das ist ja genau die Idee, die der Text hier erzählt. Der Mensch braucht einen Gefährten. Die Tiere reichen als Gefährten nicht, weil sie diesen Gottesimpuls, der im ersten Schöpfungsbericht ja schon erkennbar war, nicht haben. Und auch hier ist der Mensch ein Partner Gottes, der an der Schöpfung mitwirken soll. Und wer weiß, meine Interpretation des sogenannten Sündenfalls in Genesis 3, den ich nicht als Sündenfall erkennen kann, die Sünde kommt erst in Genesis 4, wenn Kain seinen Bruder Abel erschlagen wird zum Vorschein, ist eher ein Mündigwerden des Menschen, denn am Schluss von Genesis 3 ist der Mensch endlich da, wo Gott ihn haben will. Hier beackert er noch gar nichts. Hier ist er ein unmündiges Kind, das sich seiner Nacktheit nicht schämt. Am Ende von Genesis 3 wird der Mensch endlich in sein Leben geschickt, dass er endlich den Erdboden beackert. Das erscheint da als Sanktion, ist aber keine. Hier in Genesis 2 am Anfang wird erzählt, es gab den Menschen noch nicht, der den Ackerboden beackern konnte, damit der Regen Gottes auch seine Wirkung tut. Am Ende von Genesis 3, was viele so als Sündenfall erzählen, ist der Mensch endlich der große Partizipator, der große Mitwirker an der Schöpfung, weil er jetzt in der Lage und fähig ist, den Ackerboden zu bestellen, auf den Gottes regnen lässt. Das gehört zusammen. Das Ziel ist ein mündiges Wesen, das die Erkenntnisfähigkeit von Gut und Böse hat, damit es an der Schöpfung Gottes mitwirken kann. Gott will den mündigen Menschen und auch hier erscheint der Mensch als Partizipator und hier wird deutlich, was Herrschen meint, nämlich Hegen und Pflegen eines Gartens, einer Welt, die noch wilde Natur ist, die zu einem Garten werden soll, an dessen Früchten sich der Mensch laben, von dessen Früchten der Mensch sich ernähren kann. Das Vorbild ist also, was die Herrschaft angeht, gewissermaßen ein König, der nicht mit Willkür, Tyrannei regiert, sondern als Fürsorger auftritt. Der Mensch wird also am Ende der Tage Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Er hat die Welt von ihm geliehen bekommen, um als Teilhaber an der Schöpfung, als Statthalter Gottes in der Welt, die Schöpfung zu verwalten, an der Schöpfung mitzuwirken. In Psalm 8 wird das nahezu ausgeführt. Ich rufe mir den Text mal eben hier auf, dann blende ich Ihnen den Text ein. Psalm 8 gehört nach meinem Dafürhalten zu den schönsten Psalmen. Es ist einer meiner Lieblingspsalmen und ich blende Ihnen den Text jetzt ein, der ist gar nicht so lang. Am Anfang steht hier für den Chormeister nach dem Kelterlied ein Psalm Davids, das können wir uns jetzt sparen. Wir haben eine Folge mal über die Psalmen gemacht, da bin ich darauf eingegangen. Die Psalmen waren ursprünglich Gesänge, sie sind es bis heute eigentlich. Gerade in der römisch-katholischen Tradition werden die Psalmen ja bis heute gesungen. Und hier sehen wir oft in den ersten Versen die Anweisungen für den Chormeister, nach welcher Melodie der gesungen werden soll. Leider, leider, leider wissen wir nicht mehr, wie das Kelterlied geklungen hat. Sonst könnten wir es heute noch so singen. Aber hier wird als Urautor David angegeben. Ob das so zutrifft oder eine Zuschreibung ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Der eigentliche Psalm jedenfalls beginnt mit Vers 2. Herr, unser Herr, Wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner, um Einhalt zu bringen Feinden, um Einhalt zu bringen Feind und Rächer. Sehe ich den Himmel, sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich verlese mich noch immer ein bisschen bei diesem Psalm, weil die Einheitsübersetzung von 2016, gerade was die Psalmen angeht, die von Erich Zenger übersetzt worden sind, ganz hervorragend neu übersetzt worden sind und diese Lyrik, diese Poesie, die in dem Psalm drin ist, neu zum Klingen bringt. Aber in meinem Kopf, auch weil das Gotteslob noch die alten Übersetzungen hat, ist der Psalm da manchmal etwas anderes. Da hat man, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name über der ganzen Erde. Da hat man noch manchmal diesen anderen Klang in den Ohren. Aber der Text der neuen Einheitsübersetzung ist da wesentlich näher am Urtext und auch nach meinem Dafürhalten irgendwie schöner. Und man kann hier noch etwas, das will ich nur da nebenher sagen, im Schriftbild kann man das sehen. Da sehen Sie hier in Vers 2 und an anderen Stellen auch in diesem Psalm, da ist Herr in Kapitälchen geschrieben. Und dieses Herr in Kapitälchen geschrieben bedeutet, dass da im hebräischen Urtext das Tetragramm JHWH, also der Name Gottes steht, der von Juden ja nicht ausgesprochen wird, sondern häufig zum Beispiel durch Adonai, eben Herr, übersetzt wird. Und das hat man aus Respekt vor dem Judentum versucht, hier in der Einheitsübersetzung von 2016 auch einzufügen, dass man dann hier das Adonai Herr wiedergibt. Weil es das Wort Herr aber auch gibt, gibt es eben Herr mit Kapitälchen und Herr ohne Kapitälchen. Das haben wir direkt hier in Vers 2, Herr mit Kapitälchen und Herr ohne Kapitälchen. Also JHWH, unser Herr. So würde es eigentlich im Text heißen. Das ist im Schriftbild wunderschön. In der Aussprache kann man keine Kapitälchen sprechen. Das ist schlecht. Denn Herr, unser Herr, wie sich das anhört, da hört man das nicht. Da müsste man konsequenterweise dann sagen, Adonai, unser Herr. Dann würde das vielleicht Sinn machen. Das sei nur am Rande erwähnt. Aber dieser Psalm macht das natürlich sehr deutlich. Wir geben am Anfang und im Übrigen am Ende auch, da wird das ja gerahmt, Gott, dem Herrscher dieser Welt, dem Schöpfer dieser Welt, die Ehre. Sein Name ist gewaltig über der ganzen Erde und seine Hoheit breitet sich über den Himmel aus. Das ist der Bezugspunkt von allem. Er ist der Rahmen, in diesem Psalm greifbar, der Anfang und das Ende. Zwischendrin heißt es dann aber, die Frage, fast skeptisch klingend, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Die Frage ist ja berechtigt. Der Mensch erlebt sich in dieser Welt als zur Erkenntnis fähiges Wesen. Wir wissen mittlerweile, dass auch Tiere ein Bewusstsein haben. Vielleicht haben viele Tiere sogar eine Art Selbstbewusstsein. Man weiß zum Beispiel von Elstern und Krähen, dass die ihr Spiegelbild erkennen. Das spricht dafür, dass es mindestens rudimentäre Formen von Selbstbewusstsein gibt. Von Bonobos und Schimpansen weiß man das auch. Ob sie aber schon diese Fähigkeit der Reflexion haben und die Erkenntnisfähigkeit, sterblich zu sein, selber sterblich zu sein, dass Tiere den Tod von Mitgefährten der eigenen Gattung betrauend erkennen können, weiß man alleine schon von Elefanten. Ob sie aber auch den eigenen Tod erkennen können, wissen wir nicht. Ich bin mittlerweile vorsichtig zu sagen, das können die nicht. Die werden mehr können, als wir denken, aber wir wissen es nicht. Der Mensch ist nach allem, was wir derzeit wissen, das Wesen, das seiner Existenz selbst, diese Theory of Mind, sich selber von außen reflektieren kann, auch die eigene Sterblichkeit erkennen kann. Das ist ja eine Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse, wenn man so will, die ja wir vorhin im zweiten Schöpfungsbericht angedeutet haben. Da steht drin, du wirst sterben. Eigentlich geht es um die Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit. Das macht den Menschen aus und deswegen wird die Frage hier so beantwortet, du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Sie erinnern, dieses er ist Gott ähnlich, nicht gleich, wenig geringer gemacht. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Ah, der Mensch partizipiert also irgendwo an den Herrschaftsinsignien Gottes. Und jetzt kommt's, du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles gelegt unter seine Füße. Da ist genau wieder der Aspekt des Beherrschens. Und dann kommt aber zum Schluss, Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name über der ganzen Erde. Ja, da wird auch der Großvisier-Mensch vor dem allmächtigen Herrscher in die Knie gehen. Und er wird das, was ihm anvertraut ist, nämlich die Schafe und Rinder, die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahin zieht, eben nicht zum eigenen Gutdünken gebrauchen nach Willkür, sondern er weiß, er wird dem Herrscher, der hier im Psalm 8 am Anfang und am Ende steht, Rechenschaft gegenüber ablegen müssen. Die Größe Gottes ist der große Relativator des Menschen, der sich eben nicht über Gott erheben darf. Er ist nicht Gott. Er ist nicht der Herr über Leben und Tod. Er ist eben nicht vom Baum des Lebens. Genau deswegen wird er ja aus dem Paradies ins Leben befördert, damit er endlich seinen Schöpfungsauftrag, den Erdboden zu beackern, erfüllt und nicht wie Gott ist und Herr über Leben und Tod ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das Herrschen, das Gott dem Menschen hier anvertraut, ist nicht Herrschaft über Leben und Tod, ist nicht Willkürherrschaft, sondern im Auftrag Gottes die Erde in Herrschaft zu verwalten, zu mehren, seid fruchtbar und mehrt euch und nicht vernichtet. Die Bibel ist voll von diesen Bezügen, die man da hineintragen muss. Jetzt könnte man ja meinen, ja, das mag ja alles sein, aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und der ist ja jetzt gar nicht da, der Gott, den sieht man ja gar nicht, da können wir doch tun, was man will. Viele Fromme führen ja Gott im Munde und haben irgendwie Angst vor ihm, dass sie am Ende der Zeiten dann vor ihm stehen, aber man verhalten sie aber so, als wenn es kein Gericht gäbe. Aber es ist so wie, der Lehrer hat das Klassenzimmer verlassen und jetzt tanzen die Mäuse am Tisch, bis der Lehrer wiederkommt. Dann sitzen sie alle wieder brav in der Reihe und Glied. Aber zwischendurch ist Tovevo, Chaos. Ist das so? Werfen wir einen Blick ins Neue Testament und da speziell einmal in den Römerbrief. Und da nehmen wir uns ein Textfragment vor aus dem Römerbrief Kapitel 8, die Verse 13 bis 30. Ich blende mir den Text eben hier ein und dann zeige ich ihn Ihnen auch. Da sind wir hier ab, bin ich in Römerbrief 8, Römer 8, das ist richtig. Und dann geht es ab Vers 18, Entschuldigung, ich habe mir das falsch, doch, habe ich mir richtig notiert, habe ich falsch gesagt. Römerbrief Kapitel 8, die Verse 18 bis 30. Da schreibt Paulus, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir. Obwohl wir als Erstlingshabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibens als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Paulus, typischer kann Paulus nicht sein. Und es lohnt sich doch und gerade deswegen genau hinzuschauen, was Paulus hier schreibt. Paulus ist noch weit davon entfernt, ein abschließendes Dreifaltigkeitsdenken zu haben. Dafür wird die frühe Christenheit 300 Jahre Minimum brauchen. Und ganz ehrlich, das orthodoxe Dreifaltigkeitsverständnis ist ein wenig anders als das westlateinische. Auch da besteht so große Einigkeit noch nicht. Es besteht Diskussionsbedarf. Aber Paulus kennt schon den Vater im Himmel. Er kennt schon die Idee des Sohnes, der von Gott kommt. Und er kennt den Geist, der in der Schöpfung ist. Damit sind Spuren gelegt, die zur Dreifaltigkeit hinführen sollen. Denn der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist. Sie scheinen schon drei unterschiedliche Entitäten zu sein. Und doch sind alle göttlich, kommen von Gott, hängen damit zusammen. Und das Interessante ist, dass Paulus hier einen schöpfungstheologischen Akzent setzt in seiner Rede, wenn es um die Freiheit der Christen geht, wenn es um das erfüllte Leben der Söhne und Töchter Gottes geht, dann sollen doch diese Söhne und Töchter Gottes, die sich hier in einer Welt befinden, die alles ist, nur nicht christenfreundlich oder judenfreundlich oder kindergottesfreundlich oder wie auch immer. Man ist ja Anfragen ausgesetzt, man ist Herausforderungen angesetzt. Es gibt die Frage des Leides in der Welt und so weiter und so weiter. Und Paulus greift jetzt hier darauf zurück und ich blende Ihnen den Text nochmal ein, damit Sie das mitlesen können. Hier in Vers 19, denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Töchter sollte er hier miterwähnen eigentlich. In der neuen Übersetzung wird ja oft Söhne und Töchter übersetzt, wo nur Hyos steht oder Hyoi steht oder Adelphos oder Adelphoi, wird Brüder und Schwestern gesagt. Warum die Einheitsübersetzung jetzt hier nur die Söhne Gottes adressiert, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hätte Söhne und Töchter geschrieben, weil das ja die gesamte Menschheit betrifft, die Menschheit in ihrer Gesamtheit. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Wieso wartet die Schöpfung darauf? Schöpfungstheologisch ist klar, der Mensch als Ebenbild Gottes partizipiert ja an Gottes Schöpfungswert. Er setzt es hier fort. Ja, wo sind denn die Stellvertreter Gottes auf Erden? Nicht der Papst, sondern die in Gottes Auftrag die Schöpfung hegen und pflegen. Ja, wo sind sie denn? Das sind doch die wahren Stellvertreter Gottes. Nicht die gute Worte machen, sondern die die Erde hegen und pflegen, dass sie ein Ort des Lebens für alles, was Lebensatem ist, wie es in den Schöpfungsberichten heißt. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbare werden dieser Söhne und Töchter Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Ja, diese Schöpfung ist Zeit und Raum unterworfen. Das meint die Nichtigkeit. Wir erleben hier den Rhythmus von Werden und Vergehen. Die Schöpfung hat keinen Urzustand, der ewig zu bewahren wäre. Die Schöpfung ist Creatio in Processio, wenn wir so wollen. Sie ist Schöpfung in fortlaufendem Prozess. Zu diesem Prozess gehört aber Werden und Vergehen. Alles, was ist, wird irgendwann ins Nichtsein hineingehen. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die große Hoffnung, die wir Christen ja haben, ist, dass wir in die Schönheit Gottes hineingehen werden in die Vervollkommnung. Und so, schreibt Paulus, gilt es für die gesamte Schöpfung. Sie ist hier der Knechtschaft der Vergänglichkeit unterworfen, aber wir sollen als Söhne und Töchter Gottes mit dieser Schöpfung so arbeiten, dass sie in die Herrlichkeit Gottes eingeht. Das heißt aber auch, wir geben sie Gott zurück. Wir haben sie nur geliehen. Wir haben sie von Gott überantwortet bekommen, dass wir sie hegen und pflegen. Und eines Tages wird er sie zurückfordern. Wie werden wir dann stehen? Wollen wir dann sagen, sieh, das haben wir daraus gemacht? Wir haben aus dem Grün Steinbrüche gemacht, riesige Löcher in die Erde gegraben, um die Brautkohle zu kommen. Wunderbar, schau an, Gott, was wir daraus gemacht haben. Hier macht Paulus es glasklar, Gott ist der Urheber der Schöpfung und das Ziel. Und wir werden sie ihm irgendwann zurückgeben müssen. Denn wir wissen, schreibt er weiter, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtslehnen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne, und hier muss man wieder ergänzen, und Töchter, offenbar werden. Das ist die große Hoffnung. In einem Kirchenlied heißt es, der Geist des Herrn durchweht das All. Das ist ja auch das, was wir im ersten Schöpfungsbericht vorhin hatten, dass der Geist über der Urflut ist. Gott ist schon längst da. Wir können ihn nicht sehen. Aber in allem, was atmet, ist er gegenwärtig. Er ist der Lebendigmacher. Diese ganze Welt ist vom Geist Gottes durchseelt, beseelt. Und man kann eben nicht davon ausgehen, dass Gott irgendwie eines fernen Tages, das ist nicht der Lehrer, der aus dem Klassenzimmer ist. Nein, der bleibt da. Und wie stehen wir Menschen da, wenn wir mit dieser Schöpfung umgehen, wie mit dem letzten Dreck? Nein, gerade wenn wir uns als Söhne und Töchter Gottes erkennen, sind wir in Verantwortung gezogen für den Umgang mit der Schöpfung. Was heißt das nun für die kommenden Ferien? Erholen Sie sich auf jeden Fall gut. Genießen Sie Gottes Schöpfung, aber bedenken Sie bei allem, was Sie tun, uns gehört die nicht. Die Natur braucht uns nicht. Wir brauchen die Natur. Und Gott hat uns diese Schöpfung anvertraut. Wir werden sie ihm zurückgeben müssen. Heißt das jetzt, dass man kein Auto fahren, kein Flugzeug fliegen und auch kein Mountainbike mehr downhill fahren soll? Ich weiß es nicht. Manchmal muss es sein und manchmal soll es sein. Aber gehen Sie so verantwortlich mit der Schöpfung um, dass Sie jederzeit, denn wir alle kennen den Tag und die Stunde nicht, an dem der Herr Sie zurückfordern wird. Es könnte morgen soweit sein. Vermutlich lässt es noch Wasser auf sich warten. Aber wenn der Tag kommt, dann sollten wir aufrecht vor ihm stehen können und sagen können: Vielen Dank für dieses Leben in dieser wunderbaren Schöpfung. Wir haben unser Bestes getan, sie zu hegen und zu pflegen. Jetzt geht's in die Sommerferien. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie wegfahren, gute Erholung und einen schönen Urlaub, eine glückliche Heimkehr. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Am 3.9. im Jahr des Herrn 2025 geht es dann weiter. Dann lautet das Thema 1700 Jahre Nicäa, das erste ökumenische Konzil, das Bekenntnis und neue Fragen. Wie gesagt, wenn Sie Themenwünsche haben, schreiben Sie mir. Ich konnte für die nächste Saison nicht alle Themenwünsche berücksichtigen, aber keiner geht verloren. Früher oder später kommen die. Oder ich mache nochmal, wie ich das auch schon mal gemacht habe, eine Glaubensinformation spezial. Ganz am Schluss möchte ich jetzt noch eines wichtigen Menschen gedenken. Roland Penck, Katholik aus Wuppertal-Langerfeld, treuer Zuseher der Glaubensinformation hier, der mir oft geschrieben und geantwortet hat. Aber nicht nur Glaubensinformationen, er hat auch das Projekt mit den Telemarken Steine, die Projekte verfolgt, die Schrifterzähler, die Diskussion bei DE Verbum direkt. Und ich weiß auch, dass er andere Projekte von Telemarken Steine wie in Principio aufmerksam verfolgt hat. Roland Penck ist in dieser Woche leider verstorben. Ich habe ihn hier am Stream immer gesehen, dass er dabei war. Heute ist das erste Mal, dass sein Name fehlt. Ich ziehe meinen Hut vor ihm, neige mein Haupt, gebe ihm die Ehre. Möge die Erde ihm leicht sein. Ich bin gewiss, er steht jetzt vor seinem Schöpfer und er hat die Erkenntnis, nach der ich noch strebe. Alle Ehre, allen Respekt. Ihnen da draußen wünsche ich alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!